Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Diese Ausgabe gibt es bereits als Video-Interview zu sehen und verlinkt in den Shownotes. Wenn du es also schon kennst, dann erfährst du hier nichts Neues. Wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du dir jetzt aussuchen, möchtest du es dir anschauen als Video oder ganz bequem einfach nur auf die Ohren. Viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen. Ich habe für euch den Malte Schreer hier. Malte ist Urgestein in der Stand-Up-Paddle-Szene in Deutschland, zumindest hier in der Region auf jeden Fall bekannt. Er ist einer von denen, die sich ab vom Wettkampfgeschehen und Leistungs- und Materialschlachten auf das Thema Peace und Happiness konzentriert, Surf und Soul, entspannt im Bereich super interessante Touren, hat diverse Presseberichte dazu gehabt, ganz tolle Berichte waren da schon. Ich kenne Malte ja seit 2012, glaube ich, ungefähr. Und Malte ist für mich einer derjenigen, die einerseits als Shopbetreiber, inzwischen auch als Boardbauer und Tourenscout super tolle Beratung macht und sich einfach auch extrem gut auskennt. Und da ihr in der Vergangenheit zumindest viele Fragen hattet, was das Thema geeignete Materialauswahl anging, habe ich ihn für euch heute hier. Hallo Malte.
Hi Peter, schön, dass du da bist.
Danke, danke. Ja, wir sind hier tatsächlich in Koblenz bei Malte im Workshop, im Showroom. Malte, du warst einer der ersten in Deutschland, die zum Thema Stand-Up-Paddling einen Verein gegründet haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast lange Zeit hier in Koblenz in Uninähe ein Camp betrieben, das extrem gut besucht war, wo es viel Spaß gab, viele Veranstaltungen, viel Freude. Und du bist inzwischen als Scout und Tourenscout unterwegs und baust auch eigene Boards, wobei die ja im Bereich Wellenreiten. Stimmt das? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Das war alles absolut perfekt.
Okay, sehr gut. Jetzt zum Thema, warum sind wir überhaupt hier und zusammen? Mit der SUP Online Akademie für Fließgewässer haben wir ein Modul im Aufbau. Da geht es um das geeignete Equipment, Material, Boards, Paddel, Sicherheitszubehör und Co. Und solange das noch nicht ganz voll ist, tauchen da schon viele Fragen auf. Ich kenne das selber aus dem Alltag. Die Leute wollen dann irgendwie auch wissen, was brauche ich denn jetzt? Mhm. Und eine der ersten Fragen ist, kann ich das benutzen, was ich schon habe, wenn die Leute schon Material haben, insbesondere Boards? Gibt es da etwas, was grundsätzlich komplett ungeeignet ist für einen Fluss?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Also man muss zunächst einmal wissen, wer fährt, wie groß, wie schwer ist die Person beispielsweise, wie geübt ist sie. Es gibt einige Boards, die eignen sich vielleicht weniger, wie die Boards, die eher als Wave-Performer zu nutzen sind, das heißt, die man zum Wellensurfen oder Wellensuppen nimmt. Die würde ich auf dem Fluss jetzt eher nicht einsetzen, zumindest nicht dann, wenn es darum geht, eine gewisse Distanz zurückzulegen, weil man einfach deutlich langsamer unterwegs ist. Grundsätzlich aber macht das Spaß, was schwimmt, auf dem man stehen kann. Aber wenn man dann weiß, wo der eigentliche Anspruch liegt, dann kann man sich schon sehr klar orientieren und dann könnten wir beurteilen, ob sich das wirklich eignet für eine Tour oder halt nicht.
Okay, das zum Thema Touren. Jetzt haben wir das in Köln am Rhein, so bin ich ja überhaupt auch zu dem Thema gekommen, weil es eben in meiner Nähe war, in der Nähe meines Wohnorts, so Strecken, da fahren wir dann irgendwie regelmäßig eine halbe Stunde, eine Stunde, ein Stück aufwärts, ein Stück abwärts und spielen ein bisschen. Das ist ja nochmal was anderes als Touren. Das heißt, du sagst, erstmal überlegen, wofür brauche ich das Board überhaupt genau?
Genau. Also wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, was wäre für mich unter diesen Aspekten das richtige Board, würde ich sagen, nimm vielleicht nicht unbedingt einen klassischen Tourer, der sehr schmal, sehr lang geschnitten ist. Damit hast du Spaß im Segment Touring, aber jetzt nicht, um zum Beispiel viele Drehungen, Turns zu machen oder ihr spielt Frisbee, dann würde ich halt einen Allrounder nehmen, ne? Der möglichst viel Volumen bietet, also viel Auftrieb, der vielleicht wendig ist, da wäre dann da der Schwerpunkt zu sehen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt von Bonn nach Köln fahren, würde ich empfehlen, eher einen richtigen Tourer zu nehmen.
Ja. Das heißt, also kurz gesagt, es gibt nicht das ideale Board, es kommt wirklich darauf an, was hast du damit vor, wie schwer bist du, wie groß bist du, was kannst du schon? Und was willst du sonst noch mit dem Board machen?
Genau das ist es. Ja. Also zu mir kommen viele Kunden, die sagen, hör mal, was ist für uns als Familie zum Beispiel das richtige Board? Und dann versuche ich erstmal herauszufinden, wie groß die Personen im Einzelnen sind. Das heißt, da ist ein 10-jähriges Kind, was natürlich nur die Hälfte von dem wiegt, was der Vater auf die Waage bringt. da muss man schon so diese eierlegende Wollmilchsau versuchen zu finden. Ne? Und dann kann man nicht richtig ins spezielle Board gehen. Einer bleibt dann auf der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt haben wir hier im Hintergrund Holzboards. Das sind die von dir gebauten für die Welle. Das hat jetzt nichts mit Stand-Up-Paddling zu tun. Aber da in der Ecke sehe ich auch noch ein Holzboard. Das ist ein Stand-Up-Paddleboard und es ist ein Hardboard. Ich habe meinen Workshop-Teilnehmern und Flusskurskunden immer geraten und gesagt, im Fluss prinzipiell für mich besser ein Inflatable, weil es ist robuster und es ist transportfähiger. Sind die genauso gut wie Hardboards, was Tourenqualitäten angeht? Oder gibt es da durchaus relevante Unterschiede?
Es gibt positive wie auch negative Aspekte, was jetzt die Hardboards betrifft. Die Mobilität ist natürlich eingeschränkter. Das heißt, um erstmal zum Einstiegsort zu kommen und auch von dem Ausstiegsort nach Hause beispielsweise, ist es deutlich komfortabler, wenn man mit einem Inflatable unterwegs ist. Du kannst es in der Bahn mitnehmen, auf dem Fahrrad, auch zu Fuß, wenn du als Anhalter irgendwo hinfahren willst. Der Genussfaktor ist für mich ein deutlich höherer, wenn ich auf einem Hardboard stehe. Also die Performance auf dem Board ist eine ganz andere. Du stehst, hast ein viel direkteres Verhältnis zum Wasser. Das Gefühl ist ein anderes. Du gleitest in der Regel schneller oder angenehmer einfach. Also wenn ich einige Faktoren außer Acht lasse, würde ich tendenziell immer sagen, ich greife zum Hardboard.
Okay. Das heißt also, wenn ich die Wahl habe und vom Transport her nicht eingeschränkt bin, dann ist ein Hardboard auf jeden Fall die bessere Wahl.
Das ist mein persönliches Empfinden. Also es gibt sicherlich Leute, die sich auf einem Eisack wohler fühlen. Die Begründung würde mir da allerdings fehlen. Also ich finde, wie gesagt, so diesen Fahrkomfort und die Direktheit, dieser Kontakt mit dem Wasser, der ist einfach deutlich höher, wenn du auf einem Hardboard stehst. Ja.
Jetzt für Einsteiger im Fluss, ist es auch leichter oder ist es eigentlich einfach nur anders?
Weil leichter kann man so pauschal auch nicht sagen, weil es dann wiederum abhängig ist, auf was für einer Art Board du wirklich stehst. Ne? Also bei den Allroundern unterscheidet sich das jetzt nicht so sehr, finde ich. Bei den speziellen Tourern gibt es dann gravierende Unterschiede. Du bist einfach immer noch nicht in der Lage, scharfe Rails zu bauen, eine extrem flache Nose beispielsweise. Das kriegen die Hersteller der Inflatable Boards noch nicht hin. Da wird stark dran gearbeitet. Ist eine Frage der Zeit, glaube ich. Aber momentan sind gerade die Touring-Boards, also die Hardboards vor allem, ganz klar im Vorteil, in meinen Augen. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz subjektive Geschichte.
Okay. Wie ist es mit dem Thema Holz? Ich finde Holz total faszinierend. Ich sehe, du bist offensichtlich ein Holzboard-Fan. Ich finde Holz total klasse als Werkstoff. Es hat so den Touch von Nachhaltigkeit, zumindest eher als das bei aufgeblasenen PVC-Boards der Fall zu sein scheint. Wie stehst du zu diesem Thema Holzboards? Warum für dich? Wieso hast du so viele Holzboards im Einsatz?
Also sowohl beim Surfen wie auch beim Stand-Up-Paddeln bist du sehr direkt mit der Natur verbunden. Und ich denke, dann ist der Ökologiefaktor einfach nicht mehr wegzudenken. Ja, und wenn man sich den Aufbau eines Surf- oder Stand-Up-Paddleboards anguckt, dann muss man teilweise schon so einen faden Beigeschmack auch einfach erfahren. Mein Ziel war es jetzt mit den Wellenboards wirklich so auf traditionelle Art und Weise Gleiter zu bauen, die in der Welle sehr gut funktionieren, sowohl als Bodyboard wie auch als Alaya. Im Bereich Stand-Up-Paddling ist das noch ein bisschen schwieriger, weil du wirklich versuchen musst, viel Volumen, also Auftrieb zu erzeugen in den Boards. Und die meisten Boardhersteller, die so in Richtung Ökologie denken und auch versuchen, das umzusetzen, die sind noch darauf angewiesen, auch Schaumstoffe als Kern, also diese Schaumkerne zu verwenden, die ökologisch jetzt auch noch nicht vorbildlich sind. Aber es gibt zumindest die Tendenz, dass es auch hier Werkstoffe mittlerweile gibt, auf die man zurückgreifen kann, die ökologische Boards schon ansatzweise ermöglichen. Wenn du hundertprozentig ökologisch bauen willst, dann musst du die Boards hollow bauen, also hohl mit einer Art Grippe. Das sieht, wenn man das aufschneidet, aus wie so ein Fischgerippe im Grunde genommen. Dann ist das möglich. Es gibt auch die ersten Boards schon. Die sind natürlich, weil sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, auch richtig, richtig teuer. Also momentan leisten sich diese Boards eher Liebhaber oder Werkstattfanatiker, die sich vielleicht selber daran trauen, solch ein Board zu bauen, aber die findet man wirklich sehr, sehr selten und auf dem Markt sind sie so gut wie noch gar nicht erhältlich.
Okay, super Stichwort. Kosten, was sollte man denn einplanen, um jetzt einzusteigen? Angenommen, ich hätte noch kein Board, kein eigenes. Und für Touren ist es einfach ein Vorteil, wenn man ein eigenes hat, weil es nicht so viele Verleihe gibt, die da tageweise vermieten. Oder man muss sie zumindest dann intensiv suchen, bis man sie findet. Was muss ich anlegen für ein ordentliches Allround-Board, mit dem ich mich auf den Fluss begeben kann und auch mal eine Tour fahren kann? Nicht eine mehrtägige, aber vielleicht so eine Halbtages- oder Ganztagestour.
Ja.
Inflatable oder Hardboards, gibt es da Budgetunterschiede? Was muss geplant werden?
Ja, also der Markt, der ist inzwischen sehr breit aufgestellt, weil natürlich die Industrie erkannt hat, dass man viele Boards verkaufen könnte. Allerdings sind extrem große Qualitätsunterschiede zu verzeichnen. Und meiner Erfahrung nach gehen Boards, die wirklich Sinn machen in Sachen Haltbarkeit, Service, einfach die ganze Qualität. Wenn das alles stimmt, dann sollte man in etwa 800, 850 Euro schon investieren in ein vernünftiges Board. Mhm. Es gibt Anbieter verschiedener Baumarktketten, verschiedener Kaffeeröstereien, die jetzt auch da ihre Chance gewittert haben. Da geht es bei 300, 400 Euro los. Und ich habe viele Gäste gehabt bei mir im Camp, die mit solchen Boards ankamen und gesagt haben, guck mal, ich habe mir hier ganz toll ein günstiges Board geschossen. Ich komme aber überhaupt nicht klar damit. Ja, und wenn wir dann einen Kurs gemacht haben, erst auf dem eigenen Board und später dann auf einem Board von mir, vom renommierten Herstellern, dann war einfach ein riesengroßer Unterschied zu spüren. Und die Zufriedenheit der Kunden war auf einmal da, weil sie festgestellt haben, Mensch, man kann ja auf dem Stand-Up-Board tatsächlich auch schnell was erlernen. Man kann auch richtig Spaß damit haben. Der Spaßfaktor bleibt bei diesen, ich nenne sie mal Billo-Boards, komplett auf der Strecke. Deshalb würde ich empfehlen, davon die Finger wirklich zu lassen und das Geld lieber direkt zu investieren in ein Board, was vernünftig ist. Und da, wie gesagt, geht es los, so bei 800, 850 Euro. Die richtigen großen Tourer, 12,5 Fuß bis 14 Fuß, die sind natürlich teurer. Aber man findet schon bei einigen Marken wirklich auch deutlich günstigere unter der 1.000-Euro-Grenze.
Ja. Jetzt sagst du da was, Tourer, große Boards sind nun mal teurer, wenn sie aufwendig produziert sind, was sich im Bereich Sicherheit und Haltbarkeit durchaus bemerkbar macht und was ich auch absolut für empfehlenswert halte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Einsteiger gerade im Fließwasser tendenziell eher besser bedient sind mit größeren breiten Boards und häufig aber mit zu kleinen Boards aus dem Shop zurückkommen.
Genau.
Wegen der Budgetfrage. Das heißt, am falschen Ende gespart oder nicht?
Zum einen ist es die Budgetfrage wieder, zum anderen ist es aber auch leider teilweise eine mangelhafte Beratung.
Ja.
Also gerade in größeren Sportfachgeschäften, wo auch Stand-Up-Paddleboards angeboten werden, ist einfach, da fehlt jeglicher Erfahrungswert. Und für mich ist es unverständlich, wie jemand, der keine Ahnung davon hat, von dieser Materie, dann auch Boards wirklich verkaufen will. Sicherheit ist ein großer Faktor. Und wenn ich einer Person ein viel zu kleines Board verkaufe, was dann auch ungeeignet ist jetzt für eine schwierigere Sub-Tour beispielsweise, die jetzt ein Einsteiger nicht fahren würde, aber tendenziell möchte man sich ja dahin entwickeln, dann ist das in meinen Augen fahrlässig. Und es gibt natürlich die Faktoren wie die Breite des Boards, die entscheidend ist, der Auftrieb, die Länge jetzt nicht primär, die bestimmt eher für mich so die Geschwindigkeit letzten Endes. Aber wichtig ist die Breite. Und da ist es häufig eine Gratwanderung, einfach zu gucken, je breiter das Board, desto stabiler ist es. Aber dafür wird es in der Regel auch ein bisschen träger und dadurch langsamer.
Ja.
Da muss man sich einfach peu à peu herantasten.
Ja. Zum Thema Preis. Auch da bei der Konstruktionsweise, wenn wir jetzt mal auf die Inflatables gehen, es gibt unterschiedliche Konstruktions- und Bauweisen. Auch da gibt es keine Zauberei. Technologie und Materialeinsatzkosten ihren Preis. Es gibt Double Layer, es gibt Single Layer Boards und es gibt die neue MSL-Konstruktionsweise, die ähnlich der Double Layer ist. Meine Einstellung ist auf dem Fluss lieber keine Single Layer Boards, die zwar günstiger sind, aber für mich birgen die ein Sicherheitsrisiko. Wie stehst du dazu?
Ich sehe das absolut genauso.
Ja.
Nicht nur auf Flüssen, vor allem auch, wenn man dann wirklich auf das Meer hinaus paddelt. Ja. Wenn diese Boards irgendwo eine Schwachstelle haben und die Luft entweicht auch schneller, dann setzt man sich hier tatsächlich der Lebensgefahr aus. Und das, denke ich, muss nicht wirklich sein.
Ja, okay.
Nee, da sind wir wirklich einer Meinung.
Ja, okay, schön. Bei Hardboards, wie ist das? Du sagst, fahren sich besser, dem pflichte ich definitiv bei. Das Thema ist ja aber, die Dinger sind etwas empfindlicher. Was mache ich denn, wenn ich da einen Stein oder Grund oder sonst irgendwas Berührung habe und ein Loch drin habe? Dann geht das Ding nicht sofort unter. Das ja, kriege ich das auch repariert alleine oder ist das dann eigentlich kaputt und ich kann es wegschmeißen?
Grundsätzlich kann man die Boards alleine reparieren. Man sollte allerdings dann schon vielleicht nicht am eigenen Board erstmal üben. Ja. Da müsste man sich vielleicht ein anderes Werkstück mal vornehmen, wo man die Zusammensetzung der Harze mit den entsprechenden Härtern, wo man das einfach ein bisschen übt. Ja. Denn das wäre schade, wenn man ein teures Hardboard flickt und macht es aber nicht richtig. Ja. Das Problem ist bei einem Hardboard, wenn das tatsächlich ein Loch schlägt und Wasser eindringt, dann muss man wirklich akribisch vorgehen, um diesen Schaden zu beheben, wenn das dann überhaupt noch möglich ist. Das ist natürlich das Handicap eines Hardboards. Ja. Die Inflatable Boards sind deutlich robuster und verzeihen mehr Fehler. Ja. Wenn man aber auf das eine oder andere achtet, dann kann man das Risiko extrem minimieren, wenn nicht sogar ausschalten.
Ja. Das heißt, wenn ein Loch drin ist, ich bin ja Fan von Dr. Dings, falls es das noch gibt überhaupt, also zwei Komponenten, Knetzeug, einfach Tauschmehl, ist es erstmal nicht, lässt sich auch nass reparieren. Natürlich für eine richtige Reparatur ist da erstmal das Board komplett zu trocknen, dass alle Feuchtigkeit, die in den Kern gegangen ist, rauskommt und dann mit handwerklichem Geschick und Glasverbund und Harzen hantieren, Handschuhe anziehen. Okay, das ist
nicht nur Handschuhe. Also das ist natürlich eine gesundheitsgefährdende Geschichte. Diese Harze sind extrem aggressiv. Viele Leute reagieren allergisch drauf. Ja. Also ich empfehle immer den Leuten, die wirklich einen Schaden, ein Ding im Board haben, eine Werkstatt aufzusuchen. Wir machen das auch. Wir reparieren auch Hardboards. Ja. Wir machen es nicht gern, weil es wie gesagt nicht wirklich gesund ist, aber wenn es im Rahmen ist, dann übernehmen wir die Reparatur hier auch. Und in der Regel sind die Kunden dann auch happy.
Okay, Board anlegen, also 800 Euro ungefähr Start. Darf auch gerne ein bisschen mehr sein. Einsatzbereich abchecken und dann geht das im Prinzip los. Im Paddel, wie sieht es da aus? Irgendwas zu beachten? Kann ich da mein ganz normales Paddel von immer nehmen? Wenn ich noch keins habe, was sollte ich machen? Oder wenn ich jetzt einen speziell für den Fluss suche, was empfiehlst du?
Auch da stellt sich erstmal die Frage, wer wird es benutzen? Nutzt es die ganze Familie? Nutze ich das alleine? Brauche ich also ein einteiliges oder kann ich ein einteiliges Paddel verwenden, was man einmal individuell einstellt auf die eigene Person? Verwenden es unterschiedlich große Leute, sollte man ein teilbares Paddel nehmen? Möchte man es im Inflatable Boardbag mit verpacken für den Transport, dann ist man darauf angewiesen, ein dreiteiliges Paddel zu nehmen. Das ist also erstmal die grundsätzliche Frage. Einteilig, zweiteilig oder dreiteilig. Dann stellt sich die Frage nach, sicherlich auch nach dem Budget. Es gibt Paddel, die kosten 50 Euro. Da ist der Spaß noch nicht mit dabei. Den müsste man wahrscheinlich extra bezahlen oder man macht eine Bodybuilder-Ausbildung vorher, weil die Paddel unfassbar schwer sind. Ja. Teilweise schwimmen die Modelle noch nicht mal, zumindest nicht lange. Ja. Die saugen, wenn sie verstellbar sind, das Wasser auf oder lassen Wasser einfließen und dann gehen die unter. Also es gibt viele, viele Gesichtspunkte, die man auch da abchecken sollte. Ich empfehle immer, gerade Anfängern ein Paddel zu nehmen, was jetzt nicht so sehr schwer ist, was aber jetzt auch kein hundertprozentiges Carbon-Paddel ist. Das wäre in meinen Augen nicht angebracht. Es gibt ganz tolle Modelle, die leicht sind, die stabil sind, die jetzt nicht sehr viel Flex haben, wenn man richtig kraftvoll am Paddel zieht. Da gibt es tolle Modelle aus Fiberglas, noch besser Kohlefaser, vielleicht auch mit Carbon-Gemischen. Ratsam ist es hier vielleicht auch vor allem ein Paddelblatt zu wählen, was nicht empfindlich ist. Da gibt es verschiedene Hersteller, die zum Beispiel Kunststoffblätter einsetzen. Die finde ich persönlich gut. Man kann sich am Ufer abstoßen, man kann sich am Grund abstoßen, gerade auf steinigem Untergrund. Da ist es ratsam, Paddel zu nehmen, was auch eine gewisse Robustheit mit sich bringt. Und da geht es für mich so erfahrungsgemäß bei 150 Euro in etwa los. Da hat man ein sehr anständiges Paddel, was die ganze Familie fahren kann. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Also ganz toll sind Holzpaddel oder hundertprozentige Carbonpaddel, wo man 500 und noch mehr Euro für bezahlen kann.
Ist natürlich, kenne ich auch aus eigener Erfahrung, super schade, wenn man dann so ein teures Carbonpaddel hat mit einem super tollen Blatt unten dran und steckt das beim ersten Versuch in die Steine, ist das Ding offen, das Gewebe zieht Wasser und dann ist es eigentlich, wenn man es nicht sofort trocknet, wird es weich und ist dann eigentlich auch im Arsch.
Dann ist es hinüber. Genauso wie ein Schlag unverzeihlich sein kann, wenn das umfällt auf eine Kante, ist eine Stelle, die man nicht unbedingt sieht. Ja. Aber wenn man es dann doch mal kraftvoll einsetzen muss, auf schnelleren Fließgewässern beispielsweise, dann hast du ein großes Problem, weil es dir vielleicht auf dem Wasser bricht und dann bist du vielleicht erstmal hilflos.
Ja, dann gibt es noch so schöne Gimmicks wie Kanten abtapen mit Hansaplast oder Elektroklebeband oder Ducktape. Oder es gibt ja auch so Kantenschoner aus dem Kfz-Zubehör zum Beispiel. Das heißt, ich habe ein super leichtes Carbonpaddel und baue mir dann an das äußerste Ende mit dem längsten Hebel ein Zusatzgewicht dran. Kann man machen,
Muss man aber nicht. Also wenn du eine gewisse Erfahrung mitbringst, ist natürlich noch ein Restrisiko da, das ist vollkommen klar. Aber wenn du viel auf dem Wasser unterwegs bist, ist es schon ratsam, ein Paddel zu nehmen, was auch deinen Fähigkeiten und deinem Anspruch gerecht wird.
Ja. Okay, dann haben wir das auch zum Thema Paddel. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Das heißt, ich weiß, du hast hier deinen Showroom, da sind wir ja gerade, verkaufst auch hier Material, nicht nur deine eigenen, sondern auch von Herstellern, zu denen du stehst, das weiß ich, weil dir guter Service wichtig ist. Das halte ich zumindest für einen Riesenaspekt. Und du betreibst aber auch einen Online-Shop. Ist Online-Kaufen grundsätzlich empfehlenswert? Ich meine, es gibt immer irgendeinen, der es noch billiger und noch ein bisschen schlechter kann, stimmt?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wir haben in der Zeit, in der wir dieses Camp hatten, extrem viel Beratung vor Ort gemacht. Das heißt, die Interessenten konnten zu uns kommen, die konnten eine ganz große Range an Boards und an Paddeln testen. Mhm. Auch an Zusatzmaterial wie Rettungswesten, wie Drybags, also trockene oder Taschen und
Packsäcke
beispielsweise, wo man auch Wertsachen transportieren kann, ohne dass sie nass werden. Ja. Jetzt haben wir viel, viel Zeit investiert in individuelle Beratung, weil, wie gesagt, jeder Anspruch unterschiedlich ist, und haben dann aber festgestellt, dass die Leute gesagt haben, ja, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, und im Endeffekt haben sie dann dort im Internet bestellt, wo es am günstigsten ist. Ist verständlich, ist aber den Shops gegenüber ein wenig unfair, die, wie gesagt, sehr viel Leidenschaft und vor allem auch Zeit investieren in eine Beratung, die wirklich sehr persönlich gehalten ist. Und man sollte vielleicht als Käufer einfach mal darüber nachdenken, wo der Service dann am Ende auch stimmt. Sollte mal was kaputt gehen? Wo ist die Beratung tatsächlich auch im Nachhinein am besten? Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, vielleicht auch 50 oder 100 Euro mehr zu bezahlen, wenn man weiß, man hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit gewährleistet.
Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe keinen Shop, ich habe auch nicht vor, einen zu eröffnen. Meine Erfahrung ist da, es passiert immer mal wieder. Wir haben sehr, sehr viele Boards inzwischen gehabt, also sowohl für die Filmaufnahmen, für die Kurse. Ich selber habe einen ziemlich großen Board-Fuhrpark inzwischen im Keller stehen. Und es kommt immer mal wieder vor, bei jedem Hersteller, dass irgendwas mal dran ist. Also manchmal löst sich einfach ein Deckpad ab. Oder eine Pumpe geht kaputt oder funktioniert nicht richtig oder irgendwas. Und meine Erfahrung an der Stelle war, einen Shop zu haben, bei dem ich einen guten Service habe, da kriege ich das Problem schnell gelöst. Mhm. Wenn ich mich jetzt erstmal auf die Suche machen muss, wer ist Ansprechpartner, wer tauscht mir das, habe ich im schlimmsten Fall im Sommer, wenn ich das Board benutzen will, 6 Wochen Wartezeit, bevor ich es zurückbekomme und einsatzbereit habe. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Richtig. Und da ist es mir persönlich immer wert gewesen, auch einen Euro mehr für auszugeben. Und sicher zu sein, dass es dann auch verfügbar ist, wenn ich es brauche.
Genau.
Ja, okay. Noch ein Thema auch zum Budget, wo sich ja nochmal zurück auf die Boards, ist so dieses Thema Zubehör. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Hersteller, die auch unterschiedliche Zusatzausstattungsmerkmale mitliefern in Bezug auf Rucksäcke zum Beispiel, in Bezug auf was ist sonst noch so mit dabei. Das sind natürlich auch alles Dinge, die irgendwie sich im Preis bemerkbar machen hinterher.
Na klar. Also gerade im Bereich der Pumpe zum Beispiel tun sich gravierende Unterschiede auf.
Ja.
Es gibt sehr kostengünstige Pumpen, um es mal ganz wertfrei zu auszudrücken. Es gibt aber auch Pumpen, die sehr effektiv arbeiten. Das heißt, es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Man kann gerade großvolumige Boards sehr schnell aufpumpen. Und wenn man dann merkt, dass das eigene Körpergewicht noch nicht mehr reicht, um den Hebel zu betätigen, dann kann man gewisse Vorkehrungen treffen, dass man auch spielend leicht den Restdruck in das Board bekommt.
Ja.
Wenn man diese Möglichkeit hat, an eine solche Pumpe zu kommen, manche Hersteller bieten das standardmäßig an, dann ist das schon von großem Vorteil, gerade wenn leichtere Personen diese iSubs aufpumpen müssen.
Okay. Zum Thema Hardboards und Online-Shops, gibt es das? Kann man die verschicken?
Ja. Ja, also wir machen das tatsächlich so, dass wir die Boards entweder verschicken, wenn es über größere Distanzen geht, da arbeiten wir mit ausgewählten Speditionen zusammen. Wobei die leider auch nicht immer garantieren können, dass Gabelstapler zum Beispiel nicht zum Einsatz kommen. Wir haben einige Boards schon gehabt, die beschädigt auch beim Kunden ankamen. Da muss man dann einfach durch, dann wird ein Austausch vorgenommen. Teilweise bieten wir den Kunden an, oder wir bieten es denen immer an, aber teilweise wird so in Anspruch genommen, dass man sagt, wir fahren euch die vorbei. Das ist ein besonderer Service, der mit einem geringen Aufpreis verbunden ist. Oder man trifft sich beispielsweise auf der Hälfte. Wir leben hier in Koblenz mehr oder weniger in der Mitte Deutschlands. Zumindest was jetzt die Nord-Süd-Achse angeht. ne, also wir fahren gerne auch einige hundert Kilometer, um sicherzustellen, dass das Board gesund beim Kunden ankommt.
Jetzt haben wir hier Holzboards besprochen und auch gehabt. Was muss ich denn da anlegen, wenn ich jetzt sage, okay, erstmal finde ich Holz angenehm anzuschauen. Ich finde es hübsch und ein bisschen mehr Nachhaltigkeit als bei 100% Plastik im Brett. Was kommt da auf mich zu, wenn ich jetzt sage, okay, so 12-6er Touren bis Allround, also ein gutes, großes Allround-Board, wo ich auch mal eine längere Tagestour mitfahren kann, vielleicht nicht direkt für 2 Wochen mit Zelt und allem. Was muss ich da anlegen?
Also da muss man zunächst einmal wissen, dass ein Holzboard für uns nicht ein Board ist, was aus Epoxidharzen besteht, wo vielleicht oben so ein bisschen Holz mit einlaminiert ist, sondern da geht es wirklich darum, dass ökologisch so weit gedacht wird, dass zum Beispiel ökologische Epoxidharze eingesetzt werden, wo vielleicht anstatt der Glasfasermatten Flachsfaser verwendet wird. Da geht das tatsächlich los bei sinnvollen Boards, in meinen Augen bei 1800, 1900 Euro. Richtige Tourenboards, die dann schon so 12, 6 aufweisen oder vielleicht auf 14 Fuß gehen, die liegen dann schon bei 2.000 bis 2.500 Euro. Und je nachdem, was du dann noch extra haben willst, kannst du schon bis 3.500 Euro gut bezahlen für ein wirklich schönes Board, was deinen Augen auch Freude bereitet, wo du auch wirklich weißt, jetzt hast du der Natur vielleicht nicht ganz so viel Schaden angetan wie bei einem herkömmlichen Surf- oder Stand-Up-Board.
Okay, also kann man sagen, ungefähr das Doppelte.
Ne? Pi mal Daumen lässt sich das so sagen, ja.
Dafür dann aber, wie hier das, was wir im Hintergrund haben, Jarvis hast du, glaube ich, gerade neu. Du hast auch bei dir auf dem Blog, glaube ich, einen Tourbericht geschrieben aus Hamburg, wo du die Boards erstmals im Einsatz hattest. Ich sehe hier irgendwie Lederbeschläge mit dran, ein schönes Holzdekor. Wo liegt das jetzt? Was ist das? Wie groß ist das Board, was wir im Hintergrund sehen? Und Einsatzbereich und Preis?
Ja, also das ist ein Hybridboard, was du super fürs Touren einsetzen kannst, was sehr breit ist, was dir also auch eine enorme Stabilität gibt. Ja. Ich werde es jetzt mit an die Ostsee auch nehmen, um es dort mal zu testen. Ja, ich war in der Elbe damit beispielsweise, am Bodensee kürzlich. Das Board, so wie es da jetzt steht, kostet 3.200 Euro. Und dann würde ich es aber auch innerhalb Deutschlands weitestgehend auch persönlich vorbeibringen.
Ja.
Aber wenn man einmal auf diesem Modell gestanden hat, dann hast du Pipi in den Augen und dann denkst du, wenn es dein Budget erlaubt, was anderes kommt mir nicht mehr unter die Füße.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ja, du bist herzlich eingeladen, das mal zu testen.
Ja, das nehme ich definitiv in Anspruch. Also da komme ich nochmal vorbei oder du kommst mal nach Köln oder wie auch immer.
Mit Sicherheit komme ich auch da wieder vorbei. Ja.
Okay, Malte, erstmal super vielen Dank für deine Zeit, für die tolle Beratung. Und bis bald. Willst du noch was loswerden? Dann ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt und ich stehe euch gerne mit meinem Team auch zur Verfügung. Und ich hoffe, ihr guckt euch die weiteren Module beim Peter und seiner Online Academy an und habt viel Spaß auf dem Wasser. Bleibt sicher.
Alles klar.
Peter, schön, tschüss, dass du da warst.
Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.